Deutschlandfunk, Information und Musik.
Die Deutschen waren meine größte Hoffnung, sie sind meine größte Enttäuschung. So das Fazit des französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle zum vor 60 Jahren geschlossenen Élysée-Vertrages mit Bundeskanzler Konrad Adenauer. Der Vertrag, das hört man immer wieder, hat die sogenannte Erbfeindschaft zwischen Deutschland und Frankreich beendet und somit massiv zum Frieden in Europa beigetragen. Im Kern ging es bei dem deutsch-französischen Freundschaftsvertrag um eine intensive Zusammenarbeit in den Feldern Verteidigung, Außen- und Europapolitik sowie Bildung und Jugend. Er hat zum Beispiel regelmäßige Konsultationen von Regierungschefs, MinisterInnen und Behörden beider Länder festgelegt und tut das bis heute noch. Anlass, sich über den Stand der deutsch-französischen Freundschaft zu unterhalten, mit einer wahren Kennerin der bilateralen Beziehungen, der Journalistin, ehemaligen Kulturattaché und Mitbegründerin der Dialogplattform Tandem Europe, Isabelle Bourgeois. Herzlich willkommen.
Willkommen an die Hörer.
Frau Bourgeois, sind Sie ein erfolgreiches Produkt des Élysée-Vertrages?
Nein, mich gab es schon früher. Aber das ist auch die Vorgeschichte des Élysée-Vertrags. Denn es waren Menschen, die die Bande unmittelbar nach dem Krieg noch in den Trümmerhaufen wieder aufgenommen haben. Und viele Bande waren ja auch nicht abgebrochen während des Krieges. Und es begann alles über Menschen. Dann kamen tolle Produkte raus, zum Beispiel wie eine Städtepartnerschaft, Dijon-Mainz. Das war noch Anfang der 50er. Nein, was ich meinte ist, die Menschen sind diejenigen, die dieses Werk geschaffen haben. Und auch de Gaulle und Adenauer haben als Menschen gearbeitet in der Hinsicht und die Friedenspfeife dann zusammengeraucht. Aber es gab einige Voraussetzungen und Vorläufer. Zunächst einmal ganz einfach eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Frankreich brauchte Stahl und Kohle aus Deutschland. Deutschland sollte natürlich ein Agrarstaat werden. Das ist wieder was anderes. Aber es gab den Bedarf, gegenseitig an den Reichtum und die Ressourcen zu kommen. Und so ist man dann zur Montanunion übergegangen. Etwas später dann zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Aber wir sind noch lange nicht beim Élysée-Vertrag. Es gab noch andere Voraussetzungen, nämlich die politisch-diplomatisch-militärischen. Die Saarlandfrage. Erst als das Saarland in Deutschland eingegliedert werden konnte, 57 aus deutscher Sicht, 56 aus französischer, waren die Grundlagen endlich da, damit auf höherer Ebene zwischen den Staaten dann eben dieser Vertrag geschlossen werden konnte. Das ist ganz wichtig, das vergisst man meistens. Und natürlich war im Hintergrund auch noch etwas ganz anderes geschehen, was ganz Wichtiges. Der Kalte Krieg war entbrannt. Ab 61, Bau der Mauer. Das heißt, Frankreich und Deutschland standen...
Genau, das war zwei Jahre vor dem Vertragsabschluss, richtig.
Der war richtig, 61. Zwei Jahre davor. Und das war eine sehr heiße Phase. Und Frankreich und Deutschland mussten sich irgendwie zusammenraufen, um dem etwas entgegenzustellen. Ein geeintes Europa, das war eine Idee, eine Vorläuferidee für Europa. Bleiben wir erstmal dabei.
Und ich habe ja eingangs General de Gaulle zitiert. Warum war er dann so enttäuscht von den Deutschen? Ist doch eigentlich eine große Leistung gewesen.
Ja, man kann auch sagen, dass heute Macron immer noch enttäuscht ist, aus denselben Gründen über Deutschland. De Gaulle, Macron, egal, sie sehen den Aufbau Europas als Gegenmacht zu den USA, vereinfacht formuliert.
Und das ist eine Sicht, ja. Man kann auch eine Bündnispartnerschaft sehen, ja.
Aber ja, genau, das ist eine Sicht. Ne? Europa soll eine Gegenmacht sein zu den USA in der Welt. Und aus deutscher Sicht war europäische Einigung eher die Westanbindung Deutschlands. Oder der Bundesrepublik damals. Und dieses klingt heute immer noch mit, wenn auch Macron Deutschland Alleingang vorwirft und so weiter in allen möglichen Fragen.
Wir sprechen jetzt von einem konkreten Alleingang, nämlich der ohne Absprache dem Élysée-Vertrag vorangestellten Präambel des Bundestages, wo eine Anbindung an die USA und auch eine Einbindung Großbritanniens in ein europäisches Bündnis eingebracht wird. Sie haben jetzt auch noch den Vergleich gezogen, die Linie zwischen de Gaulle und Macron, der den Deutschen einen Alleingang vorwirft. Und wenn ich jetzt an die letzten Jahre denke, also an den Dissens in der Kernenergie, die Hirntoddebatte von Macron angestoßen, was die Zukunft der NATO angeht, oder zuletzt auch die Frage nach der Lieferung von Kampfpanzern, ist Enttäuschung etwas, das sich durchzieht durch die deutsch-französischen Beziehungen?
Ja, leider. Müsste nicht. Die eine Voraussetzung fehlt, nämlich die intime Kenntnis, das heißt die langjährige Freundschaft, die wunderbare Zusammenarbeit aller Institutionen und auch der Geschäftsleute beider Länder, die vergisst man nämlich meistens immer, und der Zivilgesellschaft, all diese engen Bande, die sich im Laufe der Zeit zusammengeknüpft haben, täuschen darüber hinaus, dass jetzt wirklich die Phase kommt, wo man ins Detail gehen muss. Der Teufel steckt nämlich darin. Das heißt, wir kennen uns noch gar nicht intim. Wir haben Vorstellungen, vage Vorstellungen, wie das System des anderen funktioniert. Aber diese intime Kenntnis, die man braucht, um wirklich miteinander zu arbeiten, die fehlt. Und die fehlt jetzt wirklich ganz, ganz viel.
Und wie kommt die zustande? Ich meine, im Élysée-Vertrag waren ja schon engmaschige Konsultationen auf verschiedenen politischen Ebenen angeführt. Sind es die oder braucht es eine gegenseitige Kenntnis an anderer Stelle?
Es braucht eine gegenseitige Kenntnis insgesamt, nämlich das, was Wissenschaftler Systemanalyse nennen, das System. Das heißt, wie alle Felder, Sicherheitspolitik, Wirtschaft, Soziales und. Das hängt ja alles zusammen. Wenn man ein Feld angeht, dann hängt da immer mit zusammen auch, was weiß ich, zum Beispiel Verfassungsrecht oder so etwas. Diese Kenntnis, wie intern die Funktionsweise des anderen ist, dieses Wissen ist kaum vorhanden. Es gab einmal in Frankreich, und es war ein Institut, das war eingerichtet worden nach einem deutsch-französischen Kulturtreffen, ganz offiziell am Nachläufer des Élysée-Vertrags. Das hieß CIRAC, deutsch-französisches Institut.
Also nicht wie der Staatspräsident, sondern ohne Haar, ne?
Ja. Ja, genau, ohne Haar, richtig. Und das hat er zum Auftrag erhalten, eben diese Kenntnis zu schaffen. Nur, es hatte einen Haken, es war eine rein französische Einrichtung, von daher die Gelder allein französisch und vor allem die Tatsache, dass man ins Detail ging, dass man versuchte, interdisziplinär zu arbeiten, all die verschiedenen Felder miteinander zu verbinden und herauszusuchen, wie funktioniert das zusammen. Das war offenbar nicht beliebt, das Institut gibt es nicht mehr. Und das ist schade. Und seitdem merkt man in Frankreich eine fehlende Kenntnis Deutschlands.
Sie haben gesagt, ins Detail gehen, das wurde vor 4 Jahren auch gemacht. Der Élysée-Vertrag wurde in Aachen nachgebessert. Gemeinsame Kulturinstitute, verbesserte Bahnverbindungen und intensivere Verteidigungspolitik in Krisenzeiten waren so die Stichworte. Sind Frankreich und Deutschland dadurch denn näher zusammengerückt?
Unbedingt, auf jeden Fall.
Nur kann man auch mal anerkennen.
Ja, natürlich und wie sogar, das ist ganz wichtig gewesen. Aber man muss noch weitergehen. Das heißt, die Beziehungen Deutschland und Frankreich sind im Aufbau, genau wie Europa. Aber sie sind unabdingbar, denn Frankreich und Deutschland sind fast Gegenmodelle innerhalb Europas. Und nur wenn beide zusammenfinden, wie das beim Euro der Fall war zum Beispiel, dann können auch die anderen Kompromisse schließen. Weil alle anderen EU-Staaten haben Mischmodelle, wenn man das jetzt grob vergleicht.
Sie sagen jetzt
Feuer und Wasser, und die muss man zusammenbringen, damit die anderen auch mitmachen.
Inwiefern sind die so polar, die Modelle? Also an welchen Stellen?
Oh, an allen Stellen. Stichworte. Föderalismus, Zentralismus zum Beispiel. Das heißt, die Entscheidungsfindung funktioniert ganz anders in beiden Ländern. Das hat natürlich Auswirkungen dann auch auf Ministerräte oder auf die Zusammenarbeit. Der Chef hat eine andere Funktion im Unternehmen als in Deutschland. Ein Sitzungsprotokoll ist ganz anders gestrickt in beiden Ländern. Daran sind schon einige Projekte gescheitert. Lauter solche Sachen. Ordnungspolitik ist ein deutscher Begriff. Den gibt es auf Französisch nicht. Soziale Marktwirtschaft ist auch unbekannt. Was ich damit meine, sind wirklich die ganz, ganz tiefen Mechanismen einer Gesellschaftsordnung. Das war jetzt ein deutsches Wort, sorry. So wie sie funktioniert und die kennt man noch nicht zur Genüge.
Also es ist schön, mit einer bilingualen Expertin zu sprechen. Was ich ja beachtlich finde, der Élysée-Vertrag hat nicht nur Abstimmungen in Außen-, Europa- und Verteidigungspolitik zum Inhalt gehabt, sondern der hat sich auch sehr auf Jugend, Kultur und Bildung konzentriert. Ja. Das deutsch-französische Jugendwerk wurde gegründet, Schüleraustausche organisiert, die bis heute, Stand heute 2500 Städtepartnerschaften, haben Sie eingangs schon erwähnt. Wie groß würden Sie die Bedeutung dieser Entwicklung für die Politik der beiden, wie Sie ja eben gesagt haben, sehr gegensätzlichen Länder einschätzen?
Das ist eine herausragende Entwicklung und sie sollte unbedingt weitergeführt werden und vielleicht noch dezidierter. Aber es fehlt wieder etwas, es fehlt auf nationaler Ebene wieder der Wille, die Sprachkenntnisse zu verbessern.
Ja, gerade aktuelle Studien haben wir gesehen, das gegenseitige Interesse am Spracherwerb in Frankreich wie in Deutschland nimmt ab.
Nimmt ab. Was soll ein Deutscher mit Französisch tun? Ganz ehrlich. Fürs Geschäftsleben uninteressanter, ist Englisch besser. Ist eigentlich nur für Smalltalk da, Französisch. So die deutsche Auffassung, jetzt grob formuliert, ja ein bisschen skizziert.
Aber wir haben sehr, sehr viele Länder auf der Welt, wo Französisch gesprochen wird.
In der Tat. Aber in Deutschland ist natürlich auch wieder der Kontrast oder die Konkurrenz von Englisch sehr wichtig. Anders in Frankreich, da denkt man eher an Italienisch oder Spanisch. Und außerdem ist Deutsch in Frankreich ein Kriterium für die besten Schüler. Wie früher Mathe, nur diejenigen, die als gut gelten, sollen Deutsch lernen. Es ist ein Elitekriterium. Das hat einmal ganz offiziell eine Unterrichtsministerin gesagt.
Damit man dann den Hegel lesen kann.
Ja, zum Beispiel. Und das ist dann wirklich was für Elite. Das führt aber dazu, und das ist die konkrete Auswirkung dessen, dass zum Beispiel in Frankreich, wer sich über Deutschland informieren will, über das Geschehen, muss die angelsächsische Presse lesen. Und die hat natürlich einen ganz anderen Blickwinkel als deutsche Medien oder französische Medien. Das führt natürlich auch dazu, dass man sich nicht so gut kennt.
Was wünschen Sie sich für, sagen wir, den 75. Jahrestag des Élysée-Vertrages in 15 Jahren?
Dass man da große Fortschritte gemacht hat, dass die Sprachenvielfalt besser anerkannt wird, dass auch Diplome anerkannt werden, ohne jetzt zu errechnen, wie viele Minuten mehr Mathe oder weniger Mathe die einen oder die anderen gelernt haben. Und dass man dann eben durch diese Kenntnis besser in der Lage ist, zusammenzuarbeiten. Denn beide Länder sind komplementär. Beide Systeme sind so extrem unterschiedlich, dass nur wenn sie wirklich komplementär arbeiten, ein ungeheures Potenzial dann zum Ausdruck kommt. Und im Sinne Europas. Die deutsch-französische Freundschaft, wie auch immer man sie nennen mag, oder Zusammenarbeit oder Partnerschaft, hat nur eine Funktion, nämlich Europa aufzubauen. Abgesehen natürlich von der Friedensweise.
Heute vor 60 Jahren haben Charles de Gaulle und Konrad Adenauer den Élysée-Vertrag unterschrieben. Über die Entwicklung der deutsch-französischen Freundschaft habe ich vor der Sendung gesprochen mit der Journalistin Isabelle Bourgeois. Danke für Ihre Einschätzungen.